SRF 2 Kultur.
Sie hören Reflexe auf SRF 2 Kultur. Am Mikrofon begrüßt sie Lucia Stettler. Die Konkurrenz auf dem Buchmarkt ist immens. Der Großerfolg schwer planbar, Flops an der Tagesordnung. Wer es schafft, die Neugier des Publikums oder die Begeisterung des Feuilletons zu wecken, kann sich glücklich schätzen. Phänomene wie die Sadomaso-Trilogie «Shades of Grey» oder das Sachbuch «Dharma Charm», die beide international die Charts eroberten, sind selten. Kein Wunder nutzen die Verlage heute alle Kanäle auf der Suche nach Talenten. Und sie investieren bei diesen Recherchen auch sehr viel Geld, denn oft entscheidet eine Trouvaille über die weitere Existenz des Betriebs. Immer wichtiger bei dieser Jagd nach Perlen wird das World Wide Web. Dieses Meer ist groß und tief und es birgt durchaus auch Schätze. Man muss sie nur als Erste finden und heben. Davon reden wir im heutigen Reflexe. Wir zeigen, wie Verlage und Literaturagenten das Internet absuchen und vielversprechende Texte ins Programm holen. Die erwähnten Bestseller «Shades of Grey» oder «Dharma Charm» sind nur zwei von vielen Manuskripten, die zuerst nur online existierten und erst über diesen Umweg zum Bucherfolg wurden. So gesehen bietet das Netz eben auch den sogenannten Self-Publishing-Autorinnen und Autoren eine große Chance. Sie können ohne viel Aufwand auf speziellen Plattformen ihr Werk präsentieren und so direkt den Kontakt zu den Leserinnen und Lesern herstellen. Und eines Tages vielleicht sogar den Sprung ins Verlagsprogramm schaffen. Indies heißen jene Schreiberinnen und Schreiber, die ihr Glück direkt im Netz versuchen. Indies, abgeleitet von independent, also unabhängig. Annelie Wendeberg zum Beispiel begann als Indie und ist heute fest unter Vertrag beim renommierten Verlag Kiepenheuer und Witsch. Mit einem Bein bleibt sie allerdings im Netz, denn ihre Unabhängigkeit will sie nicht ganz aufgeben. Aber gehen wir der Reihe nach. Annelie Wendeberg hat lange in den USA gelebt und viel über ihr Spezialgebiet publiziert. Dabei war es ihr immer ein großes Anliegen, möglichst allgemein verständlich zu schreiben. Umso mehr staunte sie, als sie wieder nach Europa zurückkehrte.
Es ist mir aufgefallen, ich glaube, seit ich aus Amerika zurückgekommen bin, dass in Deutschland die Wissenschaftler scheinen so ein bisschen zu denken, ich muss mich kompliziert ausdrücken, damit ich intelligent rüberkomme.
Das sei aber ein Eigentor, glaubt Annelie Wendeberg. Und deshalb hat sie begonnen, Leute an den Unis zu coachen, wie sie sich allgemein verständlicher mitteilen könnten. Gleichzeitig führt sie auch regelmäßig einen Wissenschaftsblog.
Und eigentlich ist es noch nicht so richtig mein Zielpublikum. Ich will eigentlich Wissenschaft erzählen für Leute, die sich überhaupt nicht für Wissenschaft interessieren, was ja die meisten sind. Und es dann aber eigentlich die Geschichte von den Menschen dahinter erzählen zum Beispiel, weil das ist ja das, was das Wissen dann sozusagen von hinten durch die Brust ins Auge einführt, dass man sozusagen lernt, ohne gelehrt zu bekommen.
Leute für Wissenschaft faszinieren, die nichts damit zu tun haben, das ist also Annelie Wendebergs Anliegen. Und so begann sie eines Nachts auch einen Krimi über ein mikrobiologisches Thema zu schreiben. Im Mittelpunkt steht da eine Ärztin im viktorianischen England, die eines Tages einen Choleratoten untersuchen muss. Sie wird misstrauisch, als kurze Zeit später ein ähnliches Opfer gefunden wird. Und sie kommt einem Fall von Bioterrorismus auf die Spur. Jemand bringt offensichtlich gezielt tödliche Krankheitserreger in Umlauf. Kühn lässt Annelie Wendeberg auch noch gleich Sherlock Holmes wieder auferstehen. Er hilft bei der Verbrecherjagd.
Ich hatte aber echt Bauchschmerzen, den zu benutzen, weil ich bin kein Sherlock-Holmes-Fan. Und die ganzen Sherlock-Holmes-Fans, die seit Jahren Sherlock-Holmes-Fans sind und die genau wissen, wie dieser Mann funktioniert, werden dann alle sagen, ach du heiliger Strohsack.
Aber Annelie Wendeberg dachte zu jenem Zeitpunkt ohnehin noch nicht an eine Publikation.
Man schreibt ja erstmal das, was so rausgeblubbert kommt. Ich habe das Leuten zum Testlesen gegeben. meinem Mann zuerst. Der fand das so schrecklich, dass er ganz lange spazieren gehen musste, um sich zu überlegen, wie sage ich es ihr, ohne dass sie sich scheiden lässt. Ich habe dann nach anderen Indie-Autoren gesucht in den Staaten, weil ich habe ja auf Englisch geschrieben. Und da gab es schon so eine Szene und die Feedback brauchten.
Anneli Wendeberg wurde Mitglied einer sogenannten Schreibplattform für Indies, also für unabhängige Autorinnen und Autoren.
Die hieß The Next Big Writer, ganz bescheiden. Das war eine der ersten größeren, die funktioniert hat in den Staaten. Da gibt es jetzt schon mehrere.
Für eine monatliche Gebühr von 5 Euros kann man Mitglied werden, erhält einen Code zum Einloggen und trifft dann ganz viele andere Indies auf dieser Plattform zum gegenseitigen Austausch über die entstehenden Texte.
Du tust sozusagen ein Kapitel veröffentlichen auf dieser Plattform und um zu veröffentlichen, musst du aber 4 Kapitel gereviewt haben. Das heißt, du musst zu 4 anderen Autoren oder einem Autor, aber dann 4 Kapitel, irgendein Feedback geben. Da kann man ja dann schon ziemlich kritisch sein, weil die kennen einen nicht. Und dann kann man sozusagen wie das nächste Textstück von sich selbst veröffentlichen. Also man bekommt halt nur Reviews, wenn man selber Reviews gibt.
Anfänglich sei das Feedback von der sogenannten Community auf ihre Texte sehr negativ ausgefallen, erinnert sich Anneli Wendeberg.
Weil ich wusste nicht, auf was muss ich achten und habe aber über die Zeit gelernt, du schreibst immer nur für den Leser, weil da muss es ja ankommen, verstanden werden und spannend gefunden werden. Und das war sehr nützlich, weil das sind ja alles Leser. Alle Leute, die schreiben, lesen ja auch.
Die Qualität der Texte, die sie da zu Gesicht bekam, sei von extrem unterschiedlicher Qualität gewesen und längst nicht jedes Feedback habe ihr auch weitergeholfen. Aber es gab einzelne Leute, die schon über Jahre auf dieser Plattform The Next Big Writer aktiv waren. Und von denen habe sie echt profitiert.
Die eine ist die Phil Manning, die hat mir sehr gutes Feedback gegeben. Die hat mir zum Beispiel beigebracht, du sollst nicht erzählen, du sollst es uns zeigen. Und das habe ich erstmal überhaupt nicht kapiert. Was meinst du denn jetzt damit? Und die hat mir sozusagen mein Schriftstück, wo ich eigentlich bloß erzählt habe, so einen Paragraphen gezeigt und hat es umgeschrieben in so zeigt man das. Also man erzeugt Bilder im Kopf der Leser und dann habe ich es kapiert und ich sage, oh, Riesenunterschied. Und alles umgeschrieben und ihr dann geschickt und sie so, oh, gut, hast du kapiert. Weitermachen. Und so geht's halt Schritt für Schritt.
Gleichzeitig hat Anneli Wendeberg realisiert, wie gefährlich es ist, bei allem zu stark ins Detail zu gehen.
Eigentlich das Allerinteressanteste bei einer Geschichte ist ja das, was zwischen den Zeilen steht. Wie schwer das Schweigen wiegt. Und das hinzukriegen, das hat auch echt, echt lange gedauert. Sehr oft neu schreiben. Und ich habe in meinem ersten Buch ist das auch noch nicht so doll. Das kommt erst mit dem zweiten und dem dritten, diese, was eigentlich in diesen Zeilen, Zwischenräumen gesagt wird. Das finde ich auch total spannend.
Schritt für Schritt hat Anneli Wendeberg also auf dieser Plattform das Schreibhandwerk verbessert.
Genau, richtig. Learning by doing.
Und dann kam der Moment, da ihr Erstling Teufelsgrinsen endlich abgeschlossen war. Nun ging es darum, sich zu überlegen, wie sie dieses Buch auch kommerziell unter die Leute bringen könnte.
Und ich hatte auf jeden Fall nicht die Geduld, 10 Jahre lang das an irgendwelche Verlage oder Literaturagenten zu schicken. Weil, ich bin ziemlich ungeduldig. Und habe auch gesagt, wenn ich das selbst publiziere, bedeutet das ja nicht, dass ich keinen Verlag haben könnte. Das ist ja oft so, dass also in den Staaten, das passiert es oft genug, dass erfolgreiche Indie-Autoren von Verlagen aufgegriffen werden. Die schauen, wer ist zum Beispiel auf Amazon erfolgreich, wer verkauft viel. Und dann kommen Literaturagenten oder Verlage und machen Angebote.
Anneli Wendeberg ging diesen Weg, formatierte das Buch selber, entwarf auch das Titelbild und bot Teufelsgrinsen als E-Book über verschiedene Kanäle im Netz an, auch auf Amazon. Zu einem Preis, den sie selber festsetzte. Anneli Wendeberg hatte Glück. Ihr Teufelsgrinsen wurde oft runtergeladen, erzielte also viele Klicks und rutschte in der täglichen Amazon-Statistik weit nach vorne. Dieser Erfolg im Netz begann dann auch die Verlage neugierig zu machen. Lutz Dursthoff ist Cheflektor beim deutschen Verlag Kiepenheuer & Witsch. Er war es, der auf das Buch Teufelsgrinsen von Anneli Wendeberg aufmerksam wurde.
Ich habe es gelesen, Kollegen haben es gelesen, wir waren alle sehr überrascht, weil es ein tolles Buch ist. Was man von einer Wissenschaftlerin aus der Naturwissenschaft nicht unbedingt erwarten würde, hat nicht trocken und spröde geschrieben, sondern subtil und sehr rasant. Und das Buch haben wir eingekauft dann. Erster Band einer ganzen Trilogie oder vielleicht sogar Tetralogie, die es wird, also eine fortlaufende Geschichte. Und es ist interessant, weil Annelie Wendeberg sofort sagte, ja, ich bin Indie-Autorin, ich mache das alles selber, ich mache das Cover selber, ich habe bei Piraten gelernt, wie man Bücher formatiert und habe alle Mechanismen, die man so anwenden kann, Preissenkungen mal umsonst weggeben und so alles ausprobiert. Aber ich will jetzt gerne auch mal gucken, wie es im traditionellen Verlag läuft. Und sie ist, glaube ich, schon ganz erstaunt, was so alles dann für ein Buch gemacht werden kann und gemacht wird. Da sind ja ganz viele Kollegen beteiligt. Also sie merkt, da ist in Werbung und in Herstellung und in Vertrieb und Presse ganz viel Arbeit, die sie sonst ja als Indie-Autorin, wie sie immer sagt, alleine machen müsste. Und sie sieht, dass natürlich der Effekt dann doch ein wenig größer ist.
Teufelsgrinsen ist dann vor ein paar Monaten nun tatsächlich als gedrucktes Buch erschienen und erzielte breite Aufmerksamkeit im deutschsprachigen Raum. Lutz Dursthoff ist auch stolz, dass er die Übersetzungsrechte bereits nach Spanien verkaufen konnte. Und er ist sicher, dass auch andere Länder noch ins Geschäft mit Annelie Wendeberg einsteigen werden.
Wir haben ihre Buchrechte erworben für alle Sprachen außer der englischen Sprache. Das behält sie sich vor. Da bleibt sie Indie. Also da ist sie, glaube ich, jetzt so beides gleichzeitig und wägt noch für sich ab, ist die Indie-Existenz, die ist natürlich eine interessante, man macht alles selber, man ist sehr autonom, aber die Vorteile eines Verlages mit all den Möglichkeiten, mit dem Engagement, das sieht sie, glaube ich, auch jetzt.
Die positive Erfahrung mit Annelie Wendeberg, die quasi aus dem Netz in den Verlag kam, sei ein Glücksgriff gewesen, sagt Lutz Dursthoff. Und man wolle jetzt bei Kiepenheuer und Witsch systematischer das Web nach Talenten absuchen.
Die Beobachtung ist, dass diese Szene sehr lebendig ist, noch viel mehr in Amerika als hier. Der Hugh Howey, der ist auch sehr befreundet mit Annelie Wendeberg, ich sag mal so, die Szene kennt sich, der hat diese selbst veröffentlicht als Fortsetzungsroman zunächst im Netz, als kleine E-Books, Wool. Das ist vor einiger Zeit schon in Deutschland bei Piper unter dem Titel Silo erschienen, ein großer Bestseller in vielen Ländern auch. Der hat kürzlich auf Facebook einen langen, sehr interessanten Beitrag gepostet, wo er sagt, nach seiner Beobachtung vernachlässigen zumindest die amerikanischen Verlage bestimmte Genres, die aber von den Lesern sehr nachgefragt werden. Science Fiction zum Beispiel. Das war früher mal viel größeres Ding. Das haben viele Verlage in den USA, in Deutschland auch, glaube ich, weniger gemacht. Und er stellt für zum Beispiel fest, dass die 100 meistverkauften E-Books im Genre Science Fiction in den USA, von diesen 100 sind 50 self-published. Also, er sagt, da füllen sozusagen die Indie-Autoren eine richtige Bedarfslücke oder so, was man sagen könnte. Und ich glaube, da kann man von lernen. Man kann also sehen, da gibt es Trends. Und wenn das so ist und wenn bestimmte Genres, insbesondere darum geht es ja in der Unterhaltungsliteratur, nachgefragt werden, die Leser mehr haben wollen, vielleicht auch schneller neuen Stoff haben wollen, wenn es Serien sind, kann man davon lernen, glaube ich, und sagen, ja, wir machen auch jetzt andere Rhythmen, das gibt's ja schon, also die Romane von Cast bei Fischer oder Tribute von Palin oder auch 50 Shades of Grey, was ja auch ein self-published Buch zunächst war oder eine Serie war, die sind dann in sehr kurzen Abständen erschienen, in 3-Monats-Abständen oder kürzer, weil dann die Fans auch schnell Neues haben wollen. Also, man kann sogar da, glaube ich, lernen.
Indies oder wie Verlage im Netz neue Talente entdecken. Unter diesem Motto steht die heutige Sendung Reflexe. Eine Umfrage bei verschiedenen deutschen Verlagen macht klar, gerade wer Unterhaltungsliteratur produziert oder fürs Taschenbuch zuständig ist, kommt um die Beobachtung der Self-Publishing-Szene im Netz nicht herum.
In der Tat findet man auch da natürlich immer wieder große und gute Schreiber und Talente.
Sagt zum Beispiel Claudia Hansen, Pressechefin bei Goldman im Random House Konzern.
Es ist allerdings nicht so, dass es eine grundsätzliche, trifft jedenfalls auf uns nicht zu, ein sozusagen ständiges Abscannen des Internets gäbe, um nun auf der Suche nach guten neuen Schreibern zu sein.
Sicher fänden regelmäßige Checks statt, aber die Perlensuche überlasse man auch den für diese Aufgabe spezialisierten Literaturagenten oder den sogenannten Scouts.
Also Scouts sind natürlich schon für einen Verlag tätig, für die Gruppe tätig in dem Fall auch. wo man dann bestimmte Blicke auf die amerikanische, auf die englische, auch die italienische oder französische Literaturszene wirft. Und da kann man schon Entdeckungen machen.
Ein Weltbestseller, der, wie bereits erwähnt, im Netz begonnen hat, ist die Trilogie 50 Shades of Grey von E.L. James. Goldman hat sich früh die deutschen Rechte gesichert und an diesem Riesenerfolg mitverdient. Ursprünglich habe E.L. James diesen Text als sogenannte Fanfiction geschrieben, sagt Claudia Hansen. Das heißt, sie habe eine Geschichte des Vorbildes Stephanie Meyers weiterentwickelt und diese dann im Internet auf eine spezielle Plattform für Meyers-Fans gestellt, ohne geringste Absicht einer Buchpublikation.
Und dann ist ein australischer E-Book-Verlag hat das Ganze als E-Book rausgebracht. Und dieses E-Book hat sich dann eben auch nach Amerika verbreitet und hat da durchaus viele Leser gefunden. Und daraufhin ist dann eben auch ein Buchverlag, hat gesagt, gut, da machen wir jetzt eine gedruckte Ausgabe draus.
Solche Beispiele wie 50 Shades of Grey, die dann international für Furore sorgen, sind selten, aber möglich. Und deshalb behalten die Verlage die einschlägigen Self-Publishing-Plattformen oder die täglich neu erstellten E-Book-Bestenlisten im Auge. Thomas Teppe, langjähriger Programmleiter bei Piper, betont, es gehe dabei nicht nur ums Aufstöbern von Talenten, sondern man nutze das Netz generell als Barometer für den Geschmack der Leserinnen und Leser.
Vor der Etablierung des digitalen Lesens gab es ja eigentlich nur die Verlage als Hüter der wahren Stoffe. Niemand anderer konnte ja eigentlich darüber entscheiden, wer was liest und wer was nicht liest. Das ist seit den Self-Publishing-Plattformen und seit dem E-Book natürlich absolut überholt. Und inzwischen entscheidet die Leserin selber, was sie liest und was sie nicht liest. Und
so gesehen finde dank Internet eine Demokratisierung des Lesens statt. Die Verlage lassen sich inspirieren von den ungewöhnlichen Genres, die da plötzlich populär werden. Das betrifft nicht nur, wie wir bereits gehört haben, die Science-Fiction-Literatur, sondern auch solche, die man früher kaum je im Buchhandel vorgefunden habe.
Das sind zum Beispiel Young Adult-Romane, also erotisierte Literatur. Das sind Horror- und Kriminalromanstoffe, die es vielleicht früher so nicht gegeben hat. Ist natürlich ganz stark alles, was in dem Bereich junge Erwachsenenliteratur fällt. Das sind Zwischengenres, die man früher als nicht gängig eingestuft hat und die jetzt funktionieren wider besseren Wissens. Zum Beispiel historische Holocaust-Geschichten mit sehr starkem weiblichen Appeal, wo man früher immer gesagt hätte, das Unterhaltliche und das Ernste müssen streng getrennt werden. Dem scheint offenbar nicht so zu sein und wir lernen auch dazu und versuchen, diese Moden möglichst schnell zu sehen und dann auch in unseren Programmen umzusetzen.
Noch haben die wenigsten angefragten Verlage spezielle Angestellte, die sich um die Suche nach Stoffen und Talenten im Internet kümmern. Meistens werde diese Aufgabe dem Lektorat aufgebürdet, sagt Thomas Teppe. Das sei verkraftbar, weil die Recherche online erstaunlicherweise viel weniger aufwendig sei als jene offline.
Denn offline hat man gar keine Orientierungshilfe. Da kommt der Text bestenfalls mit einem Anschreiben ins Haus. Man muss ihn lesen, man muss ihn bewerten und hat eigentlich kaum Kontext. Im Netz hast du fast immer eine Bestsellerliste, fast immer ein Instrument zu beurteilen, ist es ein Stoff, den die Leserinnen und die Leser schätzen, oder ist es was, was eher in der zweiten oder vielleicht sogar dritten Reihe steht? Dadurch, dass man sozusagen eine Demokratisierung der Verlegerei sieht, fällt es den Lektoraten eigentlich leichter, die erfolgreichen Stoffe zu finden. Es ist dann schwieriger, diese Autoren für sich zu gewinnen, weil die natürlich ihren eigenen Wert auch sehr gut kennen.
Längst ist das Perlenfischen im Netz zum Geschäft geworden. Clevere Literaturagenturen sind oft schneller als die Verlage, binden vielversprechende Indies an sich und nehmen die Weitervermittlung an die Hand.
Das passiert sehr regelmäßig und fast standardisiert inzwischen in allen Bereichen, die eine Übersetzung einschließen. Also zum Beispiel aus dem Amerikanischen haben wir viele Autoren, die zuerst self-published waren, wie zum Beispiel Abby Glines, die bei uns sehr erfolgreich ist. Und die dann über literarische Agenturen an uns verkauft werden. Und da ist das Prozedere dann ganz genau wie früher. Über eine Auktion werden diese Stoffe verkauft und der meist oder höchstbietende ist dann in der Regel der Gewinner.
Um möglichst die guten Stoffe nicht via Auktion für teures Geld ersteigen zu müssen, sondern selber bereits an der Quelle zu sein, hat der Drömer Knaur Verlag vor 4 Jahren eine eigene Self-Publishing-Plattform eröffnet, unter dem Titel Neobooks. Neu ist auch der Rowohlt Verlag bei diesem Projekt dabei. Auf Neobooks können Indies, also die unabhängigen Autorinnen und Autoren, ihre Texte kostenlos hochladen und der sogenannten Community zum Lesen freigeben. Die einzelnen Schritte auch zur Formatierung der Manuskripte oder der Covergestaltung sind genau beschrieben. Die Community, also die regelmäßigen Besucherinnen und Besucher dieser Plattform, sei mittlerweile auf 35.000 Mitglieder angestiegen, sagt Juliane Reichwein, Neobooks Teamleiterin. Und die Indies hätten nicht nur ein großes Lesepublikum, sondern auch sonst besondere Vorteile.
Man hat den Autoren eben auch direkt schon zu Beginn der Plattform das Versprechen gegeben, die bestbewertesten E-Books sozusagen, die auf Neobooks eingestellt sind und von der Community empfohlen werden, die schaut das Lektorat auf jeden Fall an. Der Autor erhält auf jeden Fall ein Feedback aus dem Lektorat, also was auch noch verbessert werden kann, wie der Sprachstil ist etc. Und die Werke, die auch zum Verlagsprogramm natürlich passen, die werden in ein zunächst reines digitales Verlagsprogramm übernommen und partizipieren natürlich auch an den Umsätzen unserer Self-Publishing-Autoren.
Es sei bereits eine Auszeichnung, wenn man es als Indie in dieses E-Book-Programm von Drömer Knaur oder Rowohlt geschafft habe. Und von da sei der Sprung dann zum gedruckten Buch durchaus möglich, sagt Juliane Reichwein.
Also die Lektoren von Drömer und heute ja auch Rowohlt, die auf Neobooks dann scouten und neue Talente suchen, die schauen ganz gezielt schon mit dem Blick, passt dieses Manuskript, würde das auch in unser Printprogramm passen. Aber dann ist natürlich auch ausschlaggebend, wie der Erfolg des digitalen Buches, also des E-Books letzten Endes ist. Und wenn man dafür schon feststellt, da entwickelt sich eine große Fangemeinde, das Buch bekommt viele Rezensionen, wird natürlich viel gekauft auch, dann qualifiziert sich das automatisch auch für das Printlektorat.
Und hat der Drömer Knaur Verlag darunter auch ein wirkliches Talent entdeckt, das allenfalls Bestseller-Qualitäten hat?
Nicht nur eins eigentlich. Wir haben zum Beispiel die Susanna Ernst. Der erste Titel, Deine Seele in mir, ist ein Titel gewesen, der auf Neobooks entdeckt wurde. Unsere Lektorin hat es geprüft. Nach 2 Monaten hat man der Autorin ein Verlagsangebot gemacht und weitere 3 Monate später ist das E-Book erschienen. Man hat dann eben mit dem E-Book eine ziemlich große Fangemeinde aufgebaut und dann war es eigentlich ziemlich klar, dass auch das Taschenbuch erscheinen muss. Das ist dann im 2012 erschienen, also ein Jahr später und heute schon in der 5. Auflage im Handel lieferbar.
Eine wirklich kostbare Perle verdankt auch der Ullstein Verlag dem World Wide Web. Der große Sachbuch-Bestseller in diesem Jahr, Darm mit Charme, der jungen Medizinerin Julia Enders. Die Autorin und ihr Thema Verdauung seien schon vor der Buchpublikation ein Netzphänomen gewesen, sagt Julika Jennecke, die Programmleiterin für den Sachbuchbereich bei Ullstein. Enders habe nämlich in Berlin einen sogenannten Science Slam gewonnen, der dann auch auf YouTube zum Renner geworden sei.
Das ist eine Veranstaltung, wo junge Wissenschaftler aus den, also Naturwissenschaften ist es meist, auftreten und in sehr kurzer Form über ihr Fachthema referieren und das auf eine unglaublich unterhaltsame Art und Weise. Und Frau Enders hat eben über den Darm berichtet und das Publikum, es wird also ganz demokratisch gewählt, das Publikum entscheidet, welches war der beste Vortrag, aber nicht nur wegen der Unterhaltung, sondern auch, wo hat man am meisten gelernt, was hat am besten gefallen.
Wir kommen zur nächsten Teilnehmerin und die junge Dame heißt Julia Enders und sie studiert an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Und jetzt macht mal Lärm, wenn wir sie auf die Bühne bitten. Ach, da bist du ja schon. Deine 10 Minuten.
Okay. Ich habe mir das jetzt auch nicht freiwillig ausgesucht. Es war so, mein Mitbewohner kam in die Küche und sagt, Julia, studierst du Medizin? Wie geht kacken? selbst gemerkt, dass der Arnus auch sehr kommunikativ ist an sich.
Eine Literaturagentur habe sofort das Potenzial der jungen Wissenschaftlerin realisiert und ihr den Vorschlag gemacht, aus diesem Material doch ein Buch zu schreiben.
Das ist natürlich, ich will nicht sagen ein leichtes, aber da die Autorin diese Präsentationen ja auch vorbereiten müssen, sind die einfach nicht nur in ihrer Materie sehr, sehr gut, sondern sie sind auch mit der Sprache sehr gut. Und das ist also sozusagen, die Umwandlung ins Buch ist dann nicht so schwer, wie das halt bei manchen fachwissenschaftlichen Publikationen ist, wo das dann einfach sehr schwergängig sein kann manchmal, das populärwissenschaftlich aufzubereiten.
Anders als im Bereich der Belletristik findet man im Sachbuchbereich wohl kaum fertige Manuskripte im Netz. Da besteht die Perlensuche mehr darin, neue Themen oder interessante Spezialisten zu entdecken, mit denen dann gemeinsam ein Buchprojekt entwickelt werden kann. Dazu könnten neben YouTube oder Wissenschaftsblogs sehr gute Inspirationsquellen sein, sagt Julika Jennecke. Gleichzeitig ist der Programmleiterin aber klar, dass ein solcher Mega-Bestseller wie Darm mit Charme ein ganz seltener Glücksfall darstellt.
Es ist eben uns gelungen, dieses Buch zu einem Phänomen zu machen und die Autorin zu einem Phänomen zu machen. Eine so extreme junge Wissenschaftlerin, die an vorderster Front forscht und wirklich richtig Ahnung von der Materie hat, die das Ganze auf unglaublich verständliche, sehr, sehr witzige und unverklemmte, nette Art und Weise rüberbringt. Das ist ein sehr großer Erfolg, der auch andauert, weil dieses Thema ist eines, über das sich viele Leute austauschen, aber noch nicht in dieser Art und Weise. Und da ist sozusagen etwas, was wir aufgreifen können und wir einen Resonanzboden verstärken und dann eben sozusagen ans Lesepublikum weitervermitteln können.
Perlensuche im Netz. Die Beispiele haben es gezeigt. Es gibt für die Verlage etliche Wege, auf vielversprechende Autorinnen und Autoren oder Inhalte zu stoßen. Die Unterhaltungsliteratur und vor allem der Taschenbuchbereich profitiert davon. Und auch für die Sparte Sachbuch kann es Trouvaillen geben. Weniger fündig im World Wide Web werden die anspruchsvollen Literaturverlage. Sie rekrutieren ihre Talente nach wie vor primär auf traditionellem Wege, übers eingesandte Manuskript. Das alte Lesen ist also noch längst nicht passé, auch wenn die Indies im Kommen sind. Das war Reflexe mit einer Sendung von Lucia Stettler.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.